Radio 1.
Jetzt haben wir eine Künstlerin zu Besuch, die beschenkt ist mit sehr vielen Talenten. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Theater- und Olympiaregisseurin. Vielleicht wird sie auch noch Olympiaregisseurin, sie ist Opernregisseurin und sie ist vor allem auch Schauspielerin. Und als Letztere können wir sie seit Freitag in der ARD-Mediathek oder eigentlich seit gestern in der ARD-Mediathek oder in der Art-Mediathek sehen als engagierte Ärztin in der vierten Staffel der Serie Charité. Wir hören mal kurz rein.
Es sind 39 Grad draußen. Und es werden bald noch mehr. Die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie ihre Gewohnheiten ändern.
Deine Reform ist unerträglich.
Das ist nicht meine Reform.
Die Leute müssen Eigenverantwortung übernehmen, damit sie länger gesund bleiben.
Die es sich leisten können.
Die Charité wäre nicht die Charité, wenn sie nicht immer wieder neue Wege gehen würde.
Wenn man als Ärztin helfen könnte, aber nicht darf, weil irgendwelche Punktesysteme nicht stimmen.
Willkommen in der Schattenklinik.
Denn Charité heißt Barmherzigkeit.
So sieht es aus. Wir sind sehr froh, dass sie barmherzig war und heute zu uns gekommen ist. Hier ist Adriana Altaras. Hallo, ja, setz dich, Adriana. Ich habe dich gerade zur Olympiaregisseurin gemacht.
Ja,
das wäre doch etwas, was du auch noch machen könntest.
Ja, in was?
Oder?
In Hochsprung oder was?
Weiß ich nicht. Such dir was aus.
Okay, schnell rennen.
Regisseurin und schnell rennen oder einfach Leichtathletin?
Leichtathletin. Leichtathletin. Sport.
Bist du sportlich?
Ja, ja, ich liebe es. Ich muss mich dauernd bewegen. Es wird doch schwer sein. Wie lange reden wir?
Das ist übrigens interessant. Du hast mal irgendwann gesagt, auf meinem Grab wird stehen, sie hat bei allem mitgeredet.
Ja.
Kannst du dich erinnern, dass du das gesagt hast?
Ja, ja, das stimmt immer noch.
Ja, okay.
Jetzt zum Beispiel gebe ich ja medizinische Ratschläge.
Zum Beispiel?
Naja, ich bin übermorgen bei einem Ärztekongress eingeladen.
Wirklich?
Ja, und jedes Mal, wenn ich sage, ich habe die Rolle nur gespielt, reagiert keiner.
Okay, wirklich? Wirklich? Aber das ist ja das größte Kompliment, Frau Dr. Altaras.
Ja, Frau Doktor. Okay,
Frau Doktor. Lass uns mal über die Serie sprechen. Das ist jetzt die vierte Staffel. In den ersten drei Staffeln wird die Geschichte der Charité von der Gründung, also von den ersten Jahren 1888, über die NS-Zeit bis zum Mauerbau 61 erzählt. Obwohl es danach sicher auch noch interessante Kapitel gegeben hätte, gibt es jetzt den großen Sprung in die Zukunft. Wir sind im Jahr 2049, also 25 Jahre später als jetzt. Unter welchen Bedingungen, wenn du das jetzt mal beschreiben würdest, existiert die Charité? Machst du als Chirurgin deine Arbeit?
Naja, es ist ja nicht so lang hin bis 2049. Ja. Das heißt, es ist schon sinnvoll, wenn wir heute darüber reden, was uns erwartet.
Ja.
Und da die Serie sehr gut recherchiert ist, kann man davon ausgehen, dass es mehr oder weniger so wird. Das heißt, alles, was in unserer Serie passiert, kann wirklich durchaus passieren in Zukunft. Also ist schon mal gut, sich Gedanken zu machen.
Mhm. Also wir haben es zu tun, das spielt im Sommer.
Es spielt im Sommer, es ist wahnsinnig heiß. Es ist fast eine Wüstenlandschaft. Die Menschen kollabieren. Es ist wirklich sehr anstrengend, das Leben. Dann gibt es drei Themen, die sich oder vier, die sich durch die Staffel ziehen. Und eines davon Viren, die von irgendwoher kommen. Ich spoiler nicht, weil sie müssen ja alle schauen heute Abend und morgen Abend und überhaupt immer jetzt nur noch Charité. Also es gibt Viren. Woher kommen die? Wie kriegen wir die in den Griff? Mit welchen Mitteln? Also Krebs wird kein Thema mehr sein, weil dazu gibt es eine Impfung. Dann gibt es das Thema eingebaute Chips. Mhm. Locked-in-Menschen können sich plötzlich wieder bewegen.
Mhm. Das heißt, sie werden in eine virtuelle Realität dank dieses Chips gesetzt, wo sie sich bewegen können.
Wo sie sich bewegen können. Was natürlich auch heißt, dass man eingreifen kann von außen in die Chips. Das heißt, die Menschen sind auch manipulierbar. Und es gibt mein Thema, das der Frau Dr. Seda Safadi, nämlich, dass die sozial Schwachen nicht mehr behandelt werden. Wenn man nicht CHECKEF geführt ist, bekommt man bestimmte Behandlungen nicht.
Genau, das haben wir jetzt gerade gehört. Also es gibt eine Zweiklassenmedizin nach wie vor, wie es jetzt auch gibt, nur viel, viel krasser. Also man muss Punkte sammeln, um überhaupt behandelt zu werden. Das ist ein Szenario, was wir uns nicht vorstellen können. Wollen, aber müssen offensichtlich, wenn es so weitergeht. Wenn du jetzt deine Figur beschreiben solltest, Seda, was ist das für eine Frau?
Also sie ist migriert. Wir wissen nicht woher, Armenien, Syrien, man weiß es nicht. Sie hat auf der Flucht ihre Tochter bekommen. Das heißt, die hat einiges erlebt. Die hat sich in Deutschland hochgearbeitet, ist Ärztin geworden, ihre Tochter ist Wissenschaftlerin geworden, die leitet die Charité. Und dass Menschen schlecht behandelt werden, das kann sie überhaupt gar nicht verkraften. Also das ist diese zwei, weil sie hat ja diese Behandlung erfahren. Sie hatte es ja schwer auf der Flucht und in Deutschland. Und dann zu begreifen, anderen könnte es auch so schlecht gehen, vor allen Dingen medizinisch zusehen zu müssen, dass man Menschen nicht helfen kann, das kann die gar nicht verkraften.
Sie hat, glaube ich, und ich meine, es ist eine Rolle, die du spielst, selbst wenn die Ärzte jetzt Frau Doktor zu dir sagen und sagen, und du sagen musst, es ist eine Rolle. Sie hat etwas mit dir gemeinsam. Das heißt, sie hat, glaube ich, einen unglaublich starken Gerechtigkeitssinn. Sie hat, sie widerspricht.
Sie ist extrem dickköpfig.
Sie ist sehr, sehr dickköpfig. Das würdest du für dich auch in Anspruch nehmen?
Ja. Ja. Ich habe auch immer so, meine Mutter hatte das schon, immer zu glauben, man wisse, wie die Wahrheit ist.
Ja.
Und dafür einstehen zu müssen. Also Wahrheit ist ja sehr dehnbar, aber immer das Gefühl zu haben, hier geschieht Unrecht, da muss ich eingreifen. Das habe ich auch irgendwie so einen Wahn.
Was man glaube ich sagen kann und schon spoilern kann, sie findet Mittel und Wege, um wirklich diesen Menschen
zu helfen. Das kann man sagen, sie macht eine Schattenklinik auf. Und das Verrückte ist, wir haben in einer sehr modernen Klinik gedreht. Die Kliniken der Zukunft werden schön sein, aus Holz und Natur und viel Wasser und einen Riesengarten. Also den Menschen wird es gut gehen, man wird dafür sorgen, dass die Menschen gesund sind. Und sie operiert in einer Schattenklinik und die Schattenklinik sieht so aus, wie Kliniken heute aussehen.
Ja. Was interessant ist, also weil du sagst, wie sieht es aus? Also ihr habt, glaube ich, wo habt ihr in Portugal gedreht?
Ja, in Lissabon.
In Lissabon. Das ist also wirklich, ist das auch eine Klinik gewesen?
Es ist eine Klinik, die kurz vor der Eröffnung stand. Champalimois heißt die.
Ja.
Wahnsinnig schön.
Ja.
Wirklich wahnsinnig schön. Und da durften wir drehen. Das ist natürlich mit modernsten Instrumenten und Da Vinci-Computern und ich weiß nicht was.
Was ich interessant, weil du gerade von Computern sprichst, also wie die Gegenwart in die Zukunft reicht. Ne? Also es gibt natürlich ein Szenenbild, es gibt die Menschen, laufen mit Headsets rum, die sind wie Schmuckstücke, wie Ohrringe und so. Also wie stelle ich mir die Zukunft in 25 Jahren vor? Auf der anderen Seite tragen die Operationsmasken, die aus wie handgenähte erste Corona-Masken aussehen. Man denkt, interessant, interessant. Wo ist da?
Na gut, ein bisschen Kunst muss ja auch sein,
oder? Ja, total,
oder?
Genau. Und dann gibt es aber Computer, die eigentlich auch von gestern sind. Also die arbeiten, ja. Aber wo man denkt, okay, ist eigentlich egal, weil das, was verhandelt wird, ist ja interessant. Oder habt ihr euch darüber...
Ja, wir haben über alles Mögliche diskutiert, klar. Wobei ich ja glaube, dass das nicht in 25 Jahren so sein wird, sondern in 10. Es wird viel schneller. Es wird alles, was wir verhandeln, wird viel schneller passieren.
Ja.
Weil in dem Augenblick, wo du es denkst, kannst du davon ausgehen, dass es das schon gibt.
Ja, genau. Also vieles kann man schon wirklich erahnen, was da verhandelt wird und so. Also die schönen Dinge, auf die freuen wir uns, auf die anderen eher nicht so. Wir werden jetzt nicht so viel spoilern. Nach wie vor bei uns ist Adriana. Ruhe im Klassenzimmer, bitte. Wir müssen erst mal warten, bis alle Menschen ihre Gespräche eingestellt haben. Ja, sehr gut. Bei uns ist nach wie vor Adriana Altaras zu sehen. In der 4. ist immer noch so viel Krach. Hallo. Ruhe im Klassenzimmer, bitte. Schön, wenn man die Leute immer so tun kann, als wäre man Lehrer, oder? Also, nach wie vor Adriana Altaras ist bei uns zu sehen in der 4. Staffel Charité, die in der ARD Mediathek zu sehen ist, in der Arte Mediathek. Und morgen Abend gibt es einen Thementag, oder es gibt einen Thementag in der ARD und da laufen dann auch die ersten Folgen von Charité 4. Staffel. Du hast gerade gesagt, und danach wollte ich dich auch fragen, du kommst ja aus einer Medizinerfamilie, also dein Vater war Arzt, ne? Der hatte sogar, glaube ich, in Zagreb die erste private Röntgenpraxis,
ja.
Ne?
Ja.
Also das heißt, du weißt schon, also wenn du zu so einem Ärztekongress gehst, morgen ins Futurium, wie du dich zu benehmen hast.
Ich weiß nicht, er war später im Klinikum in Gießen, Weltstadt Gießen, und da war ich ja dauernd und saß in seinem Zimmer und war oft auf Kongressen. Also der wäre natürlich wahnsinnig stolz, weil alle Eltern wollen ja, dass man das wird, was sie sind.
Aber du hattest keinen Bock.
Nee, und meine Mutter war Architektin, auf keinen Fall.
Ja.
Man muss sich schon ein bisschen emanzipieren, oder?
Ja.
Hast du doch auch gemacht.
Ja, schon. Aber du hast ja sehr, sehr früh, also du hast mit 4 Jahren, glaube ich, deine erste Filmrolle gespielt. Du warst 4 Jahre alt. War da aber, war noch nicht irgendwie abzusehen, sagt, das ist das, was ich mache.
Aber danach habe ich es beschlossen.
Okay, also mit 4,5.
Mit 4,5 habe ich beschlossen, ich werde Schauspielerin.
Ja.
Ich bin auch wirklich ein bisschen dickköpfig. Ich ziehe das dann noch durch.
Ja, und mal guck, mit welchem Ergebnis. Aber du bist eben nicht nur Schauspielerin, das bist du. Du schreibst Bücher, du führst Regie. Du hast Opern, du hast 2, glaube ich, Opern, da noch mehr Opern inszeniert?
Mehr Opern. 20, 30 Opern inszeniert.
20, 30 Opern?
Ja.
Oh Gott, also zuletzt vielleicht, habe ich jetzt irgendwie...
Ja, macht ja nichts.
Ja, ja, okay. Aber das ist etwas, was dich auch nach wie vor...
Also ich bin schon so ein bisschen hyperaktiv, ne?
Also, Adrenalina nennt man
ja,
das.
Ja, und dann wird mir langweilig und beim Buchschreiben sitzt du ja immer alleine stundenlang da, gehst zum Kühlschrank, schreibst weiter. Das ist ja extrem einsam.
Du bist ein sehr, sehr geselliger Mensch. Du hast mir gerade erzählt, du hast jetzt gerade deinen 60. Geburtstag gefeiert.
Ja, also fast 60.
Ja, du hast den 60. nachgefeiert jetzt. Da hast ein großes Fest gemacht.
Ja, es waren 100 Leute, es war so cool.
Also wenn man sich auch vorstellen kann, also eigentlich kann man sich dich nicht wirklich alleine vorstellen. Also du bist
ich finde jetzt, alleine sein ist auch jetzt nicht meine Kernkompetenz. Also von allen Dingen, die ich gut kann und gerne mache, ist das, sagen wir mal, relativ weit unten.
Ja, apropos, du hast ja ein Buch geschrieben über deine Tante.
Ja.
Der heißt auch so schön, besser allein als in schlechter Gesellschaft, aber das ist,
das war ihr Satz.
Das war ihr Satz.
Also sie wusste immer, wie es geht im Leben.
Ja.
Mehr als ich. Aber gut, sie ist ja auch 102 geworden. Da kann man schon mal ein bisschen was wissen.
Und das ist deine italienische Tante. Also die hast du in wo hat sie gelebt?
In Mantua.
In Mantua.
Also Mantua für die Deutschen.
Genau, genau. Das, was du tust, also du machst alles mit einer großen Leidenschaft. Das Schreiben. Also du hast jetzt gerade, glaube ich, einen Hörbuchpreis zusammen mit Angela Winkler bekommen.
Ja, den deutschen Hörbuchpreis.
Den deutschen Hörbuchpreis für das Hörbuch. Dieses wirklich unfassbar berührenden, aber auch lustigen Buches, das du geschrieben hast über deine Tante. Und also was du alles machst, wo man denkt, das ist so krass. Und dann hast du noch so zwei begabte, unglaublich begabte Söhne.
Ja, aber das macht man ja nicht selber. Das machen die schon alleine.
Die hast sie aber erstmal mit Unterstützung hergestellt, die beiden.
Ja, ich habe sie mit Unterstützung hergestellt. Ja, ich habe sie vor allen Dingen gefüttert. Jungs haben immer Hunger. Weißt du, was die essen? Das ist wahnsinnig. Aber also, ununterbrochen, die Masse, es ist fast schon wurscht, was.
Ja, wirklich?
Masse, Berge, ich weiß gar nicht, wie ich die ernähren konnte.
Okay, also
oder mich jetzt noch.
Aaron und Leon, beide auch Schauspieler und Musiker.
Ja.
Ja.
Ja, die sind jetzt gerade in Cannes auf dem Festival, auf dem Serienfestival.
Ja,
die haben eine Serie, die heißt Die Zweiflers.
Genau. Die werden wir übrigens demnächst hier auch besprechen, die Serie. Da kommt dein Sohn Aaron mit. Wenn du deine Söhne so betrachtest, bist du dann, also du hast mir vorhin ein Foto gezeigt, die beiden in Cannes. Der eine in schwarzen Anzug, der andere im weißen Anzug, der eine mit einer schwarzen Handtasche, sagt, die gehört doch eigentlich mir.
Ja, also ich verstehe nicht, warum meine Söhne eine Handtasche tragen. Ganz ehrlich. Die Handtasche gehört mir, finde ich. Ich sage auch immer.
Steht dir zu.
Steht so. Mir zu.
Ja.
Genau, ich finde. Also die haben ein Outfit, da zieht es mir manchmal die Schuhe aus.
Hast du noch Einfluss auf die beiden?
Ich versuch's. Das ist das Lustige. Ich versuch's, aber ich habe überhaupt keinen. Aber du kennst doch diesen, du müsstest ihn kennen, diesen jüdischen Witz, was der Unterschied ist von einem Pitbull und einer jüdischen Mutter.
Ja.
Der Pitbull
lässt irgendwann los.
So sieht's aus.
Ja.
Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.
Genau, den habe ich von dir gehört, den Witz, und den finde ich sehr, sehr treffend.
Ja, und jetzt, ich habe gar keinen Einfluss, aber ich arbeite dran, ihn wiederzukriegen, oder ich bleibe da immer dran.
Ja, sehr gut. Und wenn wir jetzt in deine nähere Zukunft gucken, also die Serie ist raus, das ist für dich als Schauspielerin schon der Schnee von gestern, weil du sie letztes Jahr gedreht hast oder vorletztes. Was passiert jetzt bei dir?
Ich bereite Opern vor für nächstes Jahr.
Aha, okay.
Die haben ja immer so einen Vorlauf.
Mhm.
Und da sitze ich dann dran und höre die Musik, bis ich sie auswendig kann, weil ich lese sehr langsam Noten.
Mhm.
Also ich muss das schon auswendig können, außerdem muss ich nach vorne gucken. Und ich fange an, was Neues zu schreiben.
Ah, okay, was für Opern erstmal?
Castor und Pollux ist die eine, ist eine Barockoper.
Wo?
In Meiningen mit Sir Tony Craig als Bühnenbildner.
Aha, okay.
Das ist so ein bildender Künstler mit so riesen monumentalen Dingern, die der da erschafft.
Ja.
Dann mache ich Schauspiel in Potsdam.
Das, am Hans-Otto-Theater?
Am Hans-Otto-Theater, die Freiluftproduktion für nächstes Jahr.
Ah, toll.
Der tollste Tag von Peter Turini.
Ah, okay, das ist aber auch eine Oper? Nee, das ist
das ist ein Theaterstück, aber es ist Figaros Hochzeit. Also es wird Musik
geben. Gut, und du schreibst, darüber wirst du vielleicht noch nicht sprechen.
Ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Da probiere ich mich aus.
Okay.
Also da, ja.
Ja. Adriana, es ist so schön, dir beim Tollsein zuzugucken und dir beim Tollsein zuzuhören. Adriana Altaras, vielen Dank. Gucken Sie bitte die Serie und alles, was von ihr erschienen ist, lesen Sie bitte. Dankeschön.